Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was interessant ist, was ist berichtenswert, was sind die Meldungen und Schlagzeilen des Tages. Und weil das Ganze so bedeutend ist, sitze ich natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist die Welt-Chefredakteurin, eine profunde Kennerin des politischen Berlins. Und jeden Freitag ist sie Kapitänin auf Gabor Steingarts Traumschiff. Was ich eigentlich sagen wollte, ist: Guten Morgen, Dagmar Rosenfeld.
Was für eine Begrüßung. Guten Morgen, Micky.
Das ist mir sehr leicht gefallen. Hast du gehört, Gianni Infantino hat Corona, der FIFA-Chef, vermutlich, weil es gratis war, oder?
Wer hat im Moment nicht Corona?
Das ist eine berechtigte Frage. Tatsächlich wird der Kreis der Leute immer weniger. Das könnte auch ein Indikator dafür sein, dass die berühmte zweite Welle da ist. Hast du dich nochmal prophylaktisch mit Freunden getroffen? Warst du nochmal in deinem Lieblingsrestaurant?
Nee, war ich nicht. Ich war auch auf keiner Fetischparty, die in Berlin ja an den Wochenenden sehr angesagt sind. Aber ich rechne fest damit, dass es in den nächsten Tagen für uns alle enger und wieder heimeliger werden wird.
Genau, und das bringt uns direkt hierzu.
Die Schlagzeile des Tages.
Der Tagesspiegel schreibt: Merkel will harte, aber kurze Corona-Bremse, striktere Kontaktbeschränkungen. Immer wahrscheinlicher, der Kanzlerin gehen die bisherigen Verbote und Regelungen nicht weit genug. Heute steht das nächste Treffen mit den Ländern an. Wer will was? Ja, heute ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Tag für Deutschland, denn wir werden sehen, wie wir innerhalb der nächsten Wochen leben werden. Hier im Tagesspiegel wird ja auch versucht aufzuzeigen, was zum Beispiel das Kanzleramt will. Also da heißt es, die Kontaktregeln sollen verschärft werden, Kneipen und Restaurants geschlossen, sowie der Sport- und Freizeitbereich runtergefahren werden. Interessant ist auch, hart vorgehen müsse man in der Gastronomie und bei Veranstaltungen. Ich zitiere auch hier nochmal: Demnach sollen ab kommender Woche jegliche Einrichtungen, die dem Vergnügen dienen, vorerst geschlossen werden. Das heißt also, Vapiano und Starbucks haben nichts zu befürchten. Wie positiv blickst du auf diese Schaltkonferenz zwischen Merkel und dem Ministerpräsidenten?
Naja, was wir im Moment erleben, ist 50 Shades of Lockdown sozusagen. Mhm. Und die Frage ist eigentlich nur, wie feste die Fesseln angezogen werden. Es gibt ja jetzt mehrere Variationen eines zweiten Lockdowns, den keiner so gerne Lockdown nennen möchte. Ja. Das eine Szenario ist das, was die Kanzlerin aufgemacht hat. Lockdown Light haben die Kollegen der Bild das Ganze genannt, wo Gastronomie und Veranstaltungen vor allem runtergefahren werden sollen. Es gab am Dienstag einen Aufruf der Leopoldina zusammen mit 5 weiteren Forschungsgemeinschaften, ein ganz radikaler, der sagt, wir müssen jetzt sofort runterfahren und massive Kontaktbeschränkungen verhängen. Ja. Also auf 1/4 der bisherigen Kontakte sollte sich jeder Einzelne reduzieren. Die schließen auch Schulen von der ganzen Nummer nicht aus. Mhm. Sie sagen, auch dort muss runtergefahren werden. Also die Klassen halbieren, Unterricht in Staffeln nur noch machen. Also da sieht man, was alles auf dem Tisch ist. Dann gibt es Drosten. Ja. Wie heißt denn der nochmal mit Vornamen?
Unser aller Herzensvirologe.
Das ist peinlich, wenn man den Vornamen von Drosten nicht weiß, aber den von Streeck.
Das ist doch Verdrängung.
Damit macht
das
man
ist doch
klar, in welchem Team man schon steht.
Ja, genau.
Drosten hat aber auch gesagt, jetzt runterfahren und für mindestens 3 Wochen und im Zweifelsfalle immer mal wieder in einen Lockdown reingehen. Mhm. Also die nächsten Wochen und wahrscheinlich Monate werden für uns alle nochmal hart werden.
Ja, vor allen Dingen, wie problematisch es sein kann, wenig Kontakt zu anderen Menschen zu haben, sehen wir ja unter anderem auch an Friedrich Merz. Auf den kommen wir gleich noch. Die Frage, die ich mir stelle, also zum einen, klar, man verpasst unschönen Begriffen einfach ein neues Wording, dann heißt es plötzlich Wellenbrecher-Shutdown, dann klingt es ja schon fast ein bisschen nach Surfen.
Nach großer Freiheit, ja.
Ja, total. Die Frage ist halt nur, wenn ich zum Beispiel höre, dass Restaurants geschlossen werden sollen oder von mir aus auch Theater, das waren ja jetzt nicht die ganz großen Inzidenzen. Also womit haben wir es dann hier zu tun? Ist es dann auch mehr Symbolpolitik, weil man den privaten Veranstaltungen nicht näher kommen kann, weil man nicht hinterherkommt? Oder, also das ist ja jetzt, ich glaube, man kann im Herbst natürlich auch mal viel deutlicher darüber diskutieren, welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind. Und da muss ich sagen, also speziell was Restaurants und so Theaterveranstaltungen angeht und selbst teilweise bei Schulen, da gibt es ja nun auch nicht wenige anerkannte Experten, die bislang ja nicht gesagt haben, dass das die großen Neuansteckungen gebracht hat. Oder liege ich da jetzt komplett falsch?
Ich glaube, es geht darum, ein Gefühl für die Dramatik dieser Situation zu schaffen, die sich ja so ganz undramatisch ehrlicherweise anfühlt.
Genau.
Also wir haben auf der einen Seite Gesundheitsämter, die sagen, wir können die Infektionen gar nicht mehr nachverfolgen, also die weiße Fahne hissen. Wir haben Krankenhäuser, die sagen, wir haben zwar genug Intensivbetten, aber wenn die Zahlen steigen, werden wir nicht genug Personal haben, um alle Patienten versorgen zu können. Wir werden reguläre Operationen verschieben müssen. Also das ist schon alles ganz dramatisch. Es fühlt sich aber eben nicht so an, weil draußen das Leben, wenn auch mit Maske, doch recht regulär weitergeht.
Die Corona-App ist ja auch immer grün. Also wann immer ich reinblicke, heißt es, jetzt gab es zwar schon 3 Begegnungen mit niedrigem Risiko.
Ich hatte schon mal 8.
Aber wirklich? 8? Mhm. Oh, das ist...
Das ist Berlin,
wa? Ja, ja, stimmt. Oh ja, da gehen die Uhren anders. Naja, also wir gucken einfach mal, was heute verkündet wird. Ich gehe mal davon aus, also alle Menschen, die sich Karten für meine Live-Veranstaltung gekauft haben, die...
Wann wäre die denn gewesen, um jetzt mal kurz den Werbeblock hier einzuspielen?
Ja, ja, das wäre im November und Dezember gewesen.
Schade.
Ich glaube, da geht einmal der Kercher durch meinen Terminkalender und ich werde im November und Dezember, ähnlich wie im März und im April, wieder sehr, sehr viel frei haben. Mhm. Warten wir es einfach mal ab.
Eine Sache zu heute noch zu der Ministerpräsidentenrunde. Also wer ja jetzt schon Widerstand angekündigt hat, und das finde ich schon sehr bemerkenswert, ist Bodo Ramelow von der Linkspartei, der Thüringer Ministerpräsident, der gesagt hat, er wird einen zweiten Lockdown nicht mitmachen.
Ja.
Und der diese ganze Runde, also diese Runde aus Kanzlerin und Ministerpräsidenten, die da im Inner Circle Maßnahmen für ein ganzes Land beschließen wollen, wo er sagt, das geht über die Kompetenzen hinaus. Und er fordert mehr parlamentarische Mitsprache und das ausgerechnet ein Linker jetzt zum eigentlich Liberalen und Verfechter der Freiheit wird, das ist doch auch eine bemerkenswerte Entwicklung in dieser Corona-Pandemie.
Blattgold.
Der Spiegel meldet, Attacke à la Trump, Merz schlägt Merz. Die Enttäuschung von Friedrich Merz über den abgesagten CDU-Parteitag ist nachvollziehbar, doch seine Reaktion dürfte selbst Anhänger abstoßen und ihm selbst schaden. Friedrich Merz hat herausragende Qualitäten, er ist scharfsinnig, gebildet, eloquent. Merz hat allerdings auch 2 große Schwächen. Da ist zunächst sein Furor, der ihn poltern lässt, auch wenn einmal Zurückhaltung klüger wäre. Und da ist seine bemerkenswerte Unfähigkeit, den Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung zu erkennen. Ja, also die ganz große Merz-Verhindern-Action des CDU-Establishments scheint Früchte zu tragen. Friedrich Merz sieht sich schon in bester Hildmann-Tradition, sieht sich als Opfer einer großen Verschwörung. Man könnte sogar fast meinen, Armin Laschet hätte die Pandemie persönlich geplant, um Friedrich Merz als Parteivorsitzenden zu verhindern. Das wäre allerdings das erste Mal, dass Armin Laschet im Zusammenhang mit Corona überhaupt irgendetwas geglückt wäre. Ihr selbst bei der Welt schreibt heute, warum das CDU-Establishment nach der März-Attacke so auffallend leise ist. Ja, Dagmar, warum ist es denn so?
Naja, also es hat ja keiner den Fehdehandschuh aufgenommen, den März hingeschmissen hat. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Streit ist immer schlecht für eine Partei. Und die CDU ist in dieser Pandemie der eigentliche Krisengewinner gewesen. Also die Umfragewerte sind nach oben geschossen. Und vor kurzem war Renate Köcher bei der CDU und hat auch so etwas gesagt wie, ihr seid eigentlich ein Selbstläufer im Moment und es ist fast schon egal, wer der nächste Parteivorsitzende wird. Nur ihr müsst eins vermeiden, Streit. Mhm. Und es ist total rührend, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie Ralf Brinkhaus zum Beispiel auf die März-Attacke und die März-Ausfälle reagiert hat. Er hat gesagt, na ja, das ist so, als wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet hat und dann wird einem gesagt, der Prüfungstermin wird verschoben. Da kann man schon mal sauer werden.
Ja, da war ich auch mal sehr traurig, auch früher.
Ja, ich auch, total, weil ich mich auch immer so immens vorbereitet hatte. Ich war so eine richtige Streberin.
Ja, genau.
Und er hat das Wort sauer genommen. Mhm. Und das ist schon so ein bisschen dieses, also Merz, dieses Pinelerhafte zu unterstellen, dass einer jetzt mal so lange die Luft anhält, bis er seinen Willen bekommt.
Ja.
Das ist schon eine sehr große Verharmlosung. Und auch rührend finde ich Armin Laschet, der gesagt hat, also Merz ist ja von vielen jetzt mit Trump verglichen worden, mit seiner Establishment-Kritik. Mhm. Und Laschet hat gesagt, also Merz mit Trump zu vergleichen, das sei total fehl am Platz.
Ja.
Und ich habe mich ganz kurz gefragt, wen will er da jetzt eigentlich in Schutz nehmen, den Merz oder vielleicht doch den Trump? Da bin ich mir dann nicht so ganz sicher gewesen am Ende.
Ja, der Vergleich hinkt natürlich auch dahingehend, weil Donald Trump es ja immerhin auch mal geschafft hat, in Regierungsverantwortung zu sein. Da wird Friedrich Merz womöglich niemals hinkommen. Wobei er ja, also er ist ja nicht unbeliebt bei Teilen der CDU. Ich weiß nicht, wie es die Delegierten sehen. Also dieses Märchen von Tausend und einer Macht wird sich jetzt bei Merz vielleicht so bald nicht erfüllen. Aber die Chancen standen, zumindest wenn man den Auftritt bei der Jungen Union ansieht, standen die Chancen ja nicht so schlecht. Dummerweise hat die Junge Union nichts zu melden. Aber dass Armin Laschet noch ein bisschen Zeit gebrauchen könnte, um, sagen wir mal, auch nicht nur vor den CDUlern jetzt der große Krisenmanager zu werden, das ist ja jetzt auch nicht gänzlich falsch. Also ganz ungelegen kommt Laschet die Verschiebung vermutlich tatsächlich nicht, oder?
Das stimmt. Und ich finde, Merz hat auch einen Punkt in dieser ganzen Debatte, dass er gesagt hat, man hätte ja einen Online-Parteitag machen können und anschließend mit Briefwahl wählen. Also hier, finde ich, ist schon der eine traurige Punkt. Wir reden immer darüber, Digitalisierung ist das Wichtigste und wir haben durch Corona noch mal so viel über Digitalisierung gelernt, aber wir können immer noch keine Parteitage abhalten, auf denen online abgestimmt wird. Wenn man mal in andere Länder guckt, also in Estland zum Beispiel, werden ganze Parlamentswahlen via E-Voting schon seit längerem gemacht. Ja. Nun ist Estland ein kleines Land, ich glaube, die haben 1,3 Millionen Einwohner oder so. Ja. Das sind immer noch ein paar mehr als so ein 1001 Parteitag mit Delegierten. Trotzdem kriegen wir das nicht hin. Aber es wäre ja eine Möglichkeit gewesen, online am 4. Dezember wie geplant den Parteitag abzuhalten und anschließend per Briefwahl dann zu voten. Das ist zwar ein bisschen so, als ob man eine E-Mail versendet und danach noch einen Fax hinterher schickt, um zu fragen, ob die E-Mail auch wirklich angekommen ist. Und diese Briefwahl würde auch offenbar das ganze Prozedere 72 lange Tage dauern. Das ist aber immerhin noch viel, viel weniger, als es jetzt dauert, bis man einen Präsenzparteitag veranstalten kann, der ja vermutlich erst im Frühjahr oder, wenn es ganz doof läuft, kurz vor Ostern stattfinden wird. Und ich habe mich kurz gefragt, ob die Briefwahl, die Merz da vorgeschlagen hat, vielleicht hat da die CDU gefürchtet, dass Merz da tatsächlich den Trump macht und dann die Briefkästen in Deutschland abbauen lässt oder so. aber irgendwie verstehe ich nicht, warum man sich gegen diese Variante so vehement gesperrt hat.
Das hat mich überrascht.
Ja, das hat mich wirklich überrascht. AfD Brandenburg hat einen neuen Fraktionschef, wieder ein Rechtsextremist. Huch, auch die Taz ist also genauso überrascht wie wir alle vermutlich. Hans-Christoph Bernd folgt auf Andreas Kalbitz als AfD-Fraktionsvorsitzender in Brandenburg. Ideologisch könnte er seinem Vorgänger nicht näher stehen. Ja, Hans-Christoph Bernd ist ein Rechtsextremist, der hat sich dann durchgesetzt. Er ist der Vorsitzende des vom Verfassungsschutz beobachteten flüchtlingsfeindlichen Vereins Zukunft Heimat und er setzte sich übrigens durch gegen den parlamentarischen Fraktionsgeschäftsführer Dennis Holoch. Den kennt man entweder aus der Nazi-Doku von Thilo Mischke oder weil Andreas Kalbitz ihm zur Begrüßung in die Milz gehauen hat.
Ja. Das kann man sich jetzt so begrüßt in der AfD. Das ist so super. Ja. Mal schön eins auf die Milz geben.
Das ist Wahnsinn. Also ist es so ein Riesenzufall, dass man bei der AfD, Klammer auf, in Brandenburg, Klammer zu, einen Nazi zum Fraktionsvorsitzenden gemacht hat. Man muss der AfD, man muss sie in Schutz nehmen. Es war halt auch, stand niemand anders zur Wahl als irgendein Rechtsextremer.
Ja, oder wie der SPD-Fraktionsvorsitzende in Brandenburg gesagt hat, die Abgeordneten hatten die Wahl zwischen extrem, extremer und am extremsten. Ja. Also da waren zwar drei stramme Rechte standen da zur Auswahl und man lernt, also es gibt in der AfD keinen Rechtsextremisten, der nicht mindestens durch einen anderen Rechtsextremisten ersetzt werden kann. Und es ist die Fortsetzung der Kalbitz-Ära, die da weitergeht. Und da sieht man auch, dass alle Bemühungen der Parteiführung, vor allem von Meuthen, gegen die Rechtsextremen in der eigenen Partei vorzugehen, also Einzelne wie Kalbitz da rauszunehmen, überhaupt nichts nützen. Da wachsen für einen Rechtsextremen wachsen drei nach. Das ist ein bisschen wie bei der Hydra. Steckst du einen Kopf ab, wachsen halt drei neue nach.
Ja, genau. Mir kam es so ein bisschen vor, wie heißt sie in Berlin? Dilek Kaleitschi, die Gesundheitssenatorin, die versucht, den Neuinfektionen hinterher zu jagen und du einfach merkst, da kannst du versuchen, was du willst. Also wenn Meuthen es überhaupt versucht, das muss man ja fairerweise auch sagen. Aber man hat ja nun jetzt schon seit einiger Zeit das Gefühl, dass die AfD eigentlich nur noch aus Flügel besteht.
Den es ja offiziell nicht mehr gibt.
Ja, richtig, das ist richtig, genau.
Also offiziell gibt es ja keinen Flügel mehr. Es gibt nur noch Höcke.
Genau, ja, ja genau. Na, dann ist ja alles
Höcke
gut.
Ist der ganze Flügel. Ja,
dann ist ja alles gut.
Ich dachte, du wärst längst tot.
NTV schreibt, Kadyrov, Macron sieht wie ein Terrorist aus. Nach den Äußerungen von Emmanuel Macron zu Mohammed-Karikaturen und gegen Islamisten hat der tschetschenische Präsident Ramzan Kadyrov den französischen Staatschef mit einem Terroristen verglichen. Macron provoziere Muslime und sehe allmählich selbst wie ein Terrorist aus, erklärte Kadyrov bei Obacht. Telegram, indem er Provokation unterstützt, fordert er die Muslime heimlich dazu auf, Verbrechen zu begehen. Ja, man muss dazu sagen, also Kadyrov ist ein Typ, der steht ja politisch, sagen wir mal, rechts der Al-Qaida. Deswegen sind die Äußerungen von ihm jetzt gar nicht so wahnsinnig überraschend. Der Mann ist ja ein Diktator der übelsten Sorte, was übrigens damals Menschen wie Hilary Swank oder Jean-Claude Van Damme und auch Mitglieder des Fernsehballetts des MDR nicht daran gehindert hat, auf einer großen Party von ihm aufzutreten. Aber das, also im Grunde genommen ja islamistische Attentate nicht nur zu rechtfertigen, sondern fast dazu aufzurufen, wenn auch bei Telegram, ist selbst für so jemanden nochmal eine bemerkenswerte Aussage, finde ich.
Absolut, liegt aber im Moment total im Trend. Also Erdogan hat ja einen Tag vorher den Boykott französischer Waren ausgerufen, weil er die Kritik von Macron am Islamismus und sein härteres Vorgehen gegen Islamisten den falschen Weg findet. Deswegen dürfen Türken jetzt nichts Französisches mehr kaufen. Ich habe mich da so ein bisschen erinnert, oder ich finde, es wird wieder Zeit für die Freedom Fries. In ganz anderem Kontext damals, es gab ja auch mal einen Boykott in den USA von französischen Waren. Das war 2003, als es um den Einmarsch in den Irak ging.
Die
und
Achse
die Franzosen,
der Bösen
genau.
Und so, ne?
Ja. Und die Frankreich das ja weder unterstützt, sich verweigert hat und es auch hart kritisiert hat.
Ja.
Und da gab es dann diese Aktion Freedom Fries.
Stimmt.
Und ich finde, wir sollten alle morgen französische Fritten kaufen und für die Freiheit mit Dick Mayo das Ganze in uns reinstopfen.
Ja, ich könnte ja bei meinem Lieblingsfranzosen im Petit Bonheur hier in Hamburg, könnte ich ja sogar Froschschenkel essen.
So.
Das Problem ist halt nur, es kann halt einfach sein, dass Merkel in ein paar Stunden sagt, so, die Hütte ist dicht, dann geht da gar nichts mehr. Ne?
Froschschenkel to go, oder?
Stimmt, mal gucken, ob er sie rausreicht. Naja, warten wir es mal ab.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Der Hashtag Phil Collins trendet und ich muss zugeben, ich hatte mir zwischenzeitlich Sorgen gemacht, weil der Mann ja auch nicht bei bester Gesundheit ist. Der Grund ist aber ein anderer, denn Phil Collins verbietet Donald Trump, seinen Song zu spielen bei seinen Wahlkampf-Rallies. Und zwar hat Donald Trump schon zweimal den Song In the Air Tonight im Wahlkampf verwendet und das lässt natürlich Phil Collins nicht zu, weil er sich gegen diesen unsensiblen Einsatz der Musik verwehrt. Wobei man sagen muss, In the Air Tonight ist ja ein Song über unterlassene Hilfeleistung, passt insofern eigentlich perfekt zu Donald Trumps Covid-Strategie.
Und In the Air Tonight ist ja auch immer das Virus.
Stimmt.
Aber ich finde, Politik und Lieder ist ja eh so eine Sache. Also ich fand Angie von den Stones auf jedem CDU-Parteitag zum Brechen, ehrlicherweise. Und
ja,
ich finde, lasst die Musik in Frieden und schreibt euch eure eigenen Lieder.
Ja, aber dann bleibt ja nur, wer sind denn die aktuellen Trump-Unterstützer? Soweit ich weiß, sind das Ted Nugent und Kid Rock. Das will ja irgendwie auch niemand.
Na, das hat er doch verdient.
Ja, da hast du natürlich auch wieder recht. Wobei, ich glaube, Campino kriegt heute noch, wie soll man sagen, also spontan Akne bei dem Gedanken daran, dass auf CDU-Parteitagen an Tagen wie diesen gespielt wird. Wobei man fairerweise sagen muss, wer den Song so komponiert hat, der ist natürlich auch ein Stück weit selber schuld. Und noch heute teilen, sagen wir es mal ganz vorsichtig, AfD-Sympathisanten immer noch das Video, wo Hermann Gröhe zu dem Song das Deutschlandfähnchen schwingt und Angela Merkel ist ihm weg. Hermann, lass die Scheiße jetzt, pack das Ding weg. Und das ist bis heute einer der Lieblingsclips der AfD-Sympathisanten, wenn die sagen, ja, eure Merkel, guck mal, was die hier mit unserer schönen Fahne gemacht hat. Das kommt dann auch dabei raus. Ne?
Ja, kann halt nicht jeder wie Höcke die Deutschlandfahne mit in Fernsehsendungen bringen.
Ach Gott, ja. Those were the days, my friend.
Ach ja.
Ach, ja. Wir kommen heute zur letzten Rubrik.
Papala Paparazzi.
Also eins vorweg, ja, ich sprach am Anfang über Gianni Infantino, jetzt kommt noch was anderes rein. Bushido hat ebenfalls Corona. Jetzt muss man fairerweise sagen, also Menschen, die vor Gericht gegen Arafat Abu-Chaka ausgesagt haben, die haben teilweise noch ganz andere gesundheitliche Probleme danach gehabt. Andere böse Zungen sprechen schon vom Infektionsbambi. Sowas würde ich natürlich nie sagen. Viel interessanter ist ja die Meldung vom OK-Magazin. Caro Robens Let's Dance Hammer TV-Sensation nach dem Sommerhaus-Sieg? Fragezeichen. Caro Robens ist ja der weibliche Teil, das muss man manchmal dem einen oder anderen noch dazu sagen, des Pärchens Andreas und Caro Robens, die derzeit noch im Sommerhaus der Stars sitzen und angeblich die Sendung gewinnen. Und jetzt wird spekuliert, ob Caro Robens ihren muskulösen Körper demnächst dann über das Parkett bei Let's Dance schwingen wird. Und Fans der Robens und auch Auswanderer bei Vox, die wollen das natürlich sehen. Das ist ja klar. Du auch, Dagmar.
Ich unbedingt auch. Jetzt weiß ich auch endlich, wer die sind. Mit Bodybuilder hast du es dann mir auch endlich verraten. Natürlich weiß ich, wer die sind. Und sie wird dann wahrscheinlich die erste Frau bei Let's Dance sein, die den Mann hochhebt und die Hebefigur sozusagen in andersrum mal macht. Das wäre schon
stimmt,
auch
du hast völlig
Schönes.
Recht. Das ist wirklich ein tolles Bild. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, das möchte ich tatsächlich sehen.
Think about
Caro Robens, die Massimo Sinato etwas zu schwungvoll anhebt und er einfach in der Disco-Kugel oben landet. Das sind doch Bilder, die wollen wir doch sehen.
Siehst du, das Leben hält doch noch was für uns bereit, trotz Corona.
Oh, das ist wirklich ein wunderbares Schlusswort. Das kann nur von einer professionellen Journalistin und ja auch Moderatorin, denn das machst du freitags ja, kommen. Und ich bedanke mich sehr für diesen schwungvollen Einsatz am heutigen Morgen. Mit dir ist Lockdown Light, muss man ja sagen. Mit dir ist Lockdown Light doppelt schön. Dagmar, ich danke dir sehr und komm doch gerne wieder, wenn du magst.
Unbedingt. Ich wünsche dir erstmal einen ganz tollen Tag und es war mir ein Fest und eine Ehre.
Dankeschön. Mir auch. Mach's gut, bleib gesund und du weißt ja, ne, ab sofort nur noch mit zwei Haushalten oder besser einfach mit niemandem mehr für die nächsten Monate. Oh Gott, ist das alles finster. Nein, wir bleiben heiter und gelassen. Wie sagst du immer?
Bleiben Sie aufrecht irgendwie.
Perfekt. So halten wir es. Also, vielen Dank und mach's gut. Bis denn. Ciao. Tschüss.
Die heutige Episode wurde präsentiert von Readly.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.